Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Nach dem Bauboom. In keiner Schweizer Gemeinde stehen so viele Wohnungen leer wie in Huttwil. Nun sind Ideen aus der Bevölkerung gefragt. Dort hält sich die Begeisterung aber in Grenzen.
Ich persönlich habe mich schwer überlegen, ob ich überhaupt mitmachen will. Ich habe einen riesen Frust, dass wir über jeden Stein, der hier zu Huttwil ist, ein Dossier haben. Wir haben planen. Am Schluss ist der Pfupf draussen, das Geld ist draussen und das Zeug, die Planung verschwindet in einer Schublade.
Wie die Gemeinde ihre leeren Wohnungen wieder füllen will, in unserem Schwerpunkt. Vorher die unsichtbaren Superreichen und das wirtschaftspolitische Vermächtnis von Jean-Claude Juncker. Am Mikrofon ist Ivan Lieberherr. Auf diese Hitparade warten jeweils viele gespannt. Die Hitparade der Reichsten der Reichen, die das Wirtschaftsmagazin Bilanz jeweils publiziert. Und die wurden noch reicher im vergangenen Jahr. Die 300 reichsten Personen in der Schweiz kommen auf ein Vermögen von 702 Milliarden Franken. Das sind 27 Milliarden oder 4% mehr als vor einem Jahr. Unangefochten an der Spitze steht unverändert die Familie des verstorbenen IKEA-Gründers Ingvar Kamprad. Was viele nicht wissen, viele Superreiche tauchen in dieser Hitparade gar nie auf, weil eine ganze Industrie von Vermögensverwaltern ihren Reichtum unsichtbar macht. Die Soziologin Brooke Harrington hat viel auf sich genommen, um hier Licht ins Dunkel zu bringen. Maren Peters berichtet.
Brooke Harrington ist eigentlich Soziologin, doch um herauszufinden, wie die Reichen ticken, ließ sie sich vor Jahren zur Vermögensverwalterin ausbilden. Das so aufgebaute Vertrauensverhältnis verschaffte ihr später einen direkten Zugang zu einer sehr verschwiegenen Branche und zu deren noch verschwiegeneren Kunden. Auch deshalb misstraut sie den Ranglisten der Reichsten, die Wirtschaftszeitschriften wie die Bilanz oder das US-Vorbild Forbes alljährlich publizieren.
Whenever I see people assuming that, say, these rich lists are accurate, I have to sort of go, well, hate to break it to you, but...
Diese Listen sind nicht vollständig, sagt die Amerikanerin, die inzwischen am Dartmouth College lehrt, einer der renommiertesten US-Universitäten.
You have staff members whose job it is to make sure that you never, ever, ever appear on those lists.
Denn es gibt Leute, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als die Namen von Superreichen von solchen Listen fernzuhalten, sagt Harrington. Die Berater könnten das Vermögen der Superreichen so strukturieren, dass sie von den Kriterien der jährlichen Reichenlisten schlicht nicht erfasst würden. Harrington, Autorin des Buches Kapital ohne Grenzen, nennt ein Beispiel.
If your wealth happens to come from something that is other than stocks, or if you own stocks in companies that aren't publicly traded,
wenn das Vermögen nicht aus Aktienvermögen stammt oder aus Aktien von Firmen, die nicht börsenkotiert sind, oder aus namenlosen Aktien, deren Ertrag in einem Steuerparadies versteckt ist, oder in Immobilien oder Kunst, dann wird das Vermögen und deren Besitzer von reichen Listen wie den Forbes 400 oft nicht erfasst. Das hat gravierende Folgen. Wir wissen zwar, dass die Vermögensungleichheit zwischen den wenigen Superreichen und dem großen Rest riesig ist. Den 26 Reichsten gehört nach Angaben der Entwicklungsorganisation Oxfam mittlerweile die Hälfte des weltweiten Vermögens. Aber
what this means is that our estimates of world wealth inequality are very understated.
Wenn wir akkuratere Daten hätten, wäre diese Kluft noch viel größer, sagt die Soziologin. Brooke Harringtons Wissen ist inzwischen nicht nur bei der Industrieländerorganisation OECD, sondern auch bei vielen Staaten gefragt. Denn wenn die Regierungen mehr Einblick in die Vermögen ihrer Bürger hätten, könnten sie auf höhere Steuereinnahmen hoffen. Steuern, mit denen der Staat dann wieder neue Schulen, Straßen oder Krankenhäuser finanzieren könnte. Für Steuerämter dürfte die Liste der Superreichen darum gern noch etwas ausführlicher ausfallen.
Maren Peters. Er hat sein Büro am Freitag geräumt, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Nun übernimmt Ursula von der Leyen. Da stellt sich die Frage, was bleibt von der Ära Juncker mit Blick auf die Wirtschaft? Es bleibt der sogenannte Juncker-Plan, ein Investitionsprogramm, das Juncker nach seiner Wahl vor 5 Jahren lancierte. Der Rat und das Europäische Parlament haben das Programm unlängst verlängert, bis 2027. Und das, obwohl der Plan seine Ziele eigentlich gar nicht erreicht hat. Eine Bilanz von Charles Liebherr, unserem Korrespondenten bei der EU.
Der Prototypzug CityJet Eco der österreichischen Bundesbahn ÖBB kurft diesen Monat durch Oberösterreich. Das Besondere dieses Zuges, er hat einen hybriden Antrieb. Auf dem Dach des Zuges befindet sich ein Batteriesystem, das sich auf den elektrifizierten Abschnitten mit Bahnstrom auflädt. Der Zug kann so Abschnitte überbrücken ohne elektrische Oberleitung, wo bisher Dieselloks zum Einsatz kamen. Knapp ein Viertel der Bahnstrecken in Österreich ist nämlich noch nicht elektrifiziert. Der CityJet Eco ist ein Kind des Juncker-Plans. Die Europäische Investitionsbank hat der ÖBB und Siemens vor 2 Jahren ein Darlehen von 500 Millionen Euro gewährt. Ein gutes Beispiel, schreibt die EU-Kommission. Ein typisches Beispiel für Fehlanreize des Juncker-Plans, meint hingegen der Ökonom Gregory Kless von der liberalen Denkfabrik Brügel. Seine Analyse kommt zum gleichen Schluss wie ein kritischer Bericht des Europäischen Rechnungshofes. Rund ein Drittel der mit dem Plan Juncker finanzierten Projekte hätte nämlich auch ohne Sonderinvestitionsplan finanziert werden können. Am Anfang wurden alle Investitionen einfach dem Juncker-Plan zugerechnet, um ihn erfolgreich zu machen. Die Investitionsbank hätte viel selektiver sein können. Der Juncker-Plan hatte zum Ziel, die europäische Wirtschaft in Schwung zu bringen, mit Innovationsprojekten die Arbeitsplätze schaffen. Die Kommission nimmt für sich in Anspruch, diese Ziele sogar übertroffen zu haben. Bis heute sei dank des Juncker-Plans die EU-Wirtschaft um zusätzliche 0,9% gewachsen. 1,1 Millionen Arbeitsplätze seien geschaffen worden, 450 Milliarden Euro zusätzlich investiert. Schneller aus der Krise herausgeführt hat Junckers Plan die europäische Wirtschaft trotzdem nicht, erklärt der Ökonom Gregory Kless, weil er viel zu spät lanciert wurde und seine Ergebnisse kaum messbar sind. Man sollte den Juncker-Plan nicht am Wachstumsimpuls messen. Seine Verdienste liegen eher darin, dass die Europäische Investitionsbank heute viel gezielter investiert. Dort, wo andere kein Geld leihen würden, wegen der Risiken. Junckers Vermächtnis an die europäische Wirtschaft ist also weniger im Plan zum Ankurbeln der Konjunktur zu suchen, als vielmehr in der so gewonnenen Erfahrung, wohin künftige Investitionen in der EU primär fließen sollten. In Projekte, die helfen, die Klimaschutzziele schneller zu erreichen. Und unter dieser Prämisse rollt der CityJet Eco der ÖBB tatsächlich auf dem richtigen Gleis.
Charles Lieber hat berichtet. Mehr als 70'000 Wohnungen stehen in der Schweiz derzeit leer. Sie warten auf einen Mieter oder eine Käuferin. Das ist das Resultat des beispiellosen Baubooms der vergangenen Jahre, angetrieben von den sehr tiefen Zinsen. Weil Anleihen nichts mehr abwerfen, investieren Pensionskassen und große Investoren wie wild in Immobilien. Sie bauen dort, wo es noch Landreserven gibt, also vor allem in den Agglomerationen und auf dem Land. Für die betroffenen Gemeinden werden die vielen leeren Wohnungen langsam aber sicher zum Problem. Warum das so ist und was Gemeinden dagegen tun können, darum geht es jetzt.
Trend, Thema.
Lorenzo Bonatti, Sie haben sich die Situation in der Berner Gemeinde Huttwil genauer angeschaut. Weshalb gerade Huttwil?
Nun, Huttwil gehört zu jenen Gemeinden, die im Verhältnis zur Einwohnerzahl am meisten leere Wohnungen haben. Es ist eine ländliche Gemeinde, das ist typisch für die Leerwohnungsproblematik. Und die Situation vor Ort ist sehr gut erforscht mit Zahlen. Raumplaner der Berner Fachhochschule haben eine Analyse von Huttwil erstellt und zusammen mit der Bevölkerung nach Lösungen gesucht. Das ist natürlich eine spannende Ausgangslage.
Und was sagt jetzt diese Analyse? Wie haben sich die Leerstände in Huttwil entwickelt über die letzten Jahre?
Die Zahlen sind ziemlich beeindruckend. Huttwil hatte per Mitte Oktober gut 5'000 Einwohner. Das sind etwa 300 mehr als vor 4 Jahren. Trotz dieses Bevölkerungswachstums ist die Zahl der leeren Wohnungen gestiegen, von 40 auf fast 400. Damit kommt die Gemeinde auf eine Quote von fast 15% leerstehender Wohnungen. Zum Vergleich, im Schweizer Schnitt stehen knapp 1,7% der Wohnungen leer. Interessant ist auch, wie sich die leeren Wohnungen verteilen in Huttwil. Die Raumplaner haben das genau ausgewertet. Von den Neubauwohnungen standen im vergangenen Jahr 56 leer, von den Altbauwohnungen dagegen 320. Mit anderen Worten, die Leerstände akzentuieren sich vor allem im historischen Kern des Städtchens.
Und weshalb ist das so? Haben das die Raumplaner auch herausgefunden?
Ja, wir sprechen ja vor allem von Mietwohnungen, wenn wir von Leerständen sprechen. Die Raumplaner nennen das Phänomen Donut-Effekt. Donut deshalb, weil es in der Mitte ein Loch hat, so wie eben auch im Zentrum von Huttwil. Dieses Loch entsteht durch die vielen Neubausiedlungen am Ortsrand. Weil das Angebot größer ist als die Nachfrage, müssen die Besitzer dort die Mieten senken. Das macht die Wohnungen erschwinglich und führt dazu, dass die Leute aus ihrer Altbauwohnung im Zentrum in die schicken Neubauwohnungen am Rand ziehen.
Aber für die Mieter ist das ja eigentlich positiv, wenn das Wohnen günstiger wird.
Das ist so, die Mieter profitieren zunächst. Es sind die Hausbesitzer, welche die Folgen als erstes zu spüren bekommen. Doch man muss da etwas differenzieren. Die Neubausiedlungen gehören den großen Pensionskassen und Immobilienfirmen. Für sie sind tiefere Mieteinnahmen verkraftbar. Sie können auch mit 2 oder 3% Rendite leben. Für die Hausbesitzer im Zentrum dagegen sind die Mindereinnahmen ein Problem. Hier sind es nicht die großen Investoren, die ihr Geld parkieren. Auch das zeigt die Analyse. Es sind mehrheitlich Einheimische und Erbengemeinschaften, denen diese Liegenschaften gehören. Sie haben weniger finanzielle Ressourcen. Die tieferen Mieteinnahmen führen deshalb dazu, dass ihnen irgendwann das Geld fehlt, um in Unterhalt und Renovation zu investieren.
Das tönt ja nach einer richtigen Abwärtsspirale. Lorenzo Bonatti, schauen wir uns doch an, welche Auswege die Experten sehen. Sie haben sich dazu in Huttwil mit Christine Seidler getroffen. Sie ist Professorin für Raumplanung an der Berner Fachhochschule und sie leitet das Forschungsprojekt in der Gemeinde.
Frau Seidler, jetzt haben Sie diese Leerstandsproblematik aufgearbeitet in Workshops zusammen mit der Bevölkerung. Nehmen die Leute denn die Leerstände als Problem wahr?
Teils, teils. Ich kann nicht sagen, wer wie viel, aber grossmehrheitlich nicht. Und das ist auch ein Problem, oder es ist vielleicht sogar bewusst nicht wahrgenommen oder es wird verdrängt. Und das ist ein ganz wichtiger Kernpunkt, weil die Akzeptanz dieses Leerstandes als Problem, das ist der Beginn, wie man diese Abwärtsspirale eben auf die andere Seite drehen kann. Und für das braucht es, dass man dazu steht, dass man ein Problem hat. Und das erachten wir als grosses Problem in Huttwil.
Diese partizipativen Prozesse, die haben ja eigentlich das Ziel, dass eben sich alle beteiligen, also auch die Kritiker sich beteiligen. Aber gleichzeitig ist das ja freiwillig, also man muss da nicht mitmachen. Wie kann man denn dem Dilemma entgehen, dass sich immer nur die Leute melden, die etwas ändern möchten und die Bewahrer eben nicht mitmachen?
Ich sage immer, Partizipation ist Knochenarbeit, das klingt so schön und es wird auch viel verwendet, aber Partizipation ist Klinkenputzen. Also man muss Menschen aufsuchen, also wir haben überall Gläser aufgestellt, so Einmachgläser, wo die Leute eingeladen wurden mit einem kurzen Text auf dem Deckel, was ist ihre Haltung dazu, und dann konnten sie so Post-it-Zettelchen reinwerfen, die haben wir dann wieder eingesammelt, ausgewertet. Wir sind aktiv in die Schule gegangen, wir sind aktiv auf Jugendliche zugegangen, wir waren präsent im Städtchen, an den Märkten, wir haben aufmerksam gemacht auf uns. Also es ist wirklich viel Arbeit.
Und jetzt, wenn Sie diese Rückmeldungen der Bevölkerung etwas bündeln, wo drückt den Leuten der Schuh am meisten?
Ich glaube, der Frust ist sehr groß in Huttwil. Es gibt sehr viele engagierte, initiative Leute, die sich sehr bemüht haben, die gute Ideen haben, und sie werden ausgebremst von der Verwaltung. Ich meine das nicht im wertenden Sinne, sondern die Verwaltung, die geht halt nach Gesetzesbuchstabe, und das ist auch ein Umdenken notwendig, und das hat noch nicht stattgefunden. Aber die Leute, die dann wirklich ändern wollen und dann steht der Gesetzesbuchstabe im Weg, die machen dann nicht mehr mit. Und das ist sehr, sehr bedauerlich und schade.
Also finden Sie, es gibt ein Kommunikationsproblem zwischen Gemeinde und Bevölkerung?
Absolut, absolut. Also das haben wir ziemlich schnell festgestellt in unserer Forschungsarbeit, dass das ein grosser Brennpunkt ist, die Kommunikation. Auch die Wahrnehmung der Exekutive entspricht überhaupt nicht der Haltung der Bevölkerung. Das haben wir auch aufgezeigt, das kann man nachschauen. Und das ist ein kommunikatives Problem. Und wir haben auch das ausgearbeitet, es braucht ein Change Management von der Exekutive, von der Gemeinde, wie man die Bevölkerung einbindet, wie man kommuniziert. Es braucht ein Umdenken und da muss ganz viel bewegt werden. Also da haben Sie eine große Baustelle.
Jetzt empfehlen Sie für die Stadtentwicklung im Bericht stärker auf die Altstadt zu fokussieren, auf das Zentrum von Huttwil, dass die Gemeinde dort leerstehende Liegenschaften aufkauft und sie renoviert. Weshalb dieser Fokus auf das Zentrum?
Aufgrund unserer Forschungsergebnisse sehen wir, dass das Zentrum sich entleert. Also wir sprechen vom Donut, dem amerikanischen Gebäck mit dem Loch in der Mitte. Und das Ziel ist, aus diesem Donut wieder einen Berliner zu machen, mit einer Füllung, die alle Menschen gern haben, die in dieser Gemeinde leben. Und der Kern ist das Herz von Huttwil, auch historisch, Stadtentwicklung, analytisch. Und dieser Kern, wenn der nicht lebt, dann lebt Huttwil nicht. Das ist das Herz, das muss man wieder beleben. Das liegt sozusagen beim Chirurgen auf dem Tisch und das muss man jetzt reanimieren. Und Huttwil, die Identität, die liegt auch im Kern. Die liegt nicht im Siedlungsbereich, am Ortsrand. Also Identität assoziiert man mit dem alten Stadtkern, der gewachsen ist über die letzten Jahrhunderte.
Es geht also um nichts weniger als um die Identität von Huttwil. Lorenzo Bonatti, was sind denn da für Ideen zusammengekommen aus der Bevölkerung, wie man diese Identität bewahren kann oder wie man das Zentrum von Huttwil wieder attraktiver machen kann?
Da sind ganz vielfältige Ideen zusammengekommen. Zum Beispiel, dass man in den leerstehenden Häusern Künstlerateliers einrichten könnte, Proberäume oder ein Café. Andere wünschen sich einen autofreien Dorfplatz und eine bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Wieder andere wollen den traditionellen Jahrmarkt in Huttwil wiederbeleben. Die Renovation der alten Bar, die war auch ein Vorschlag, der eingegangen ist. Meistens geht es um die Verbesserung der Infrastruktur, das kulturelle Angebot und auch die Eindämmung des Autoverkehrs. Das sind die großen Themen.
Also die Huttwilerinnen und Huttwiler scheinen durchaus Ideen zu haben für ihr Städtchen. Das Problem ist also erkannt.
Ja, bei jenen Leuten, die sich einbringen in dieser Städtli-Werkstatt, ist das Problem durchaus erkannt, nur bei der schweigenden Mehrheit eben noch nicht. Vor allem aus dem Gewerbe gibt es Bedenken. Vom Bauboom der letzten Jahre hat natürlich auch das Gewerbe profitiert. Und dann ist da noch dieser Graben zwischen Bevölkerung und Behörden. Christine Seidler hat das ja kurz angetönt. Viele Leute sind frustriert, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen. Das erschwert natürlich diesen partizipativen Prozess mit der Bevölkerung.
Sie waren ja selber an so einem Treffen der Städtli-Werkstatt dabei und Sie haben mit der Bevölkerung gesprochen. Hören wir doch kurz rein, wie die Stimmung ist in Huttwil.
Also ich bin schon recht ernüchtert, ja. Ich habe Verschiedenes mitentwickelt. Ich war eben in der Verkehrsplanungsgruppe, damals, vor etwa 30 Jahren oder so, wo ich das Gefühl hatte, noch jung natürlich damals und voll Sprutz, voll Elan. Und bin nachher in die Verkehrsplanungsgruppe, hat es geheißen, ja, das macht eh keinen Sinn. Das hat man schon mal alles diskutiert. Es ist keine einzige Sache ist umgesetzt worden. Alle Ideen sind eigentlich wieder versandet. Also, Haufen Sachen, die einem halt dann nachher dazu bringen, dass es keinen Sinn hat, oder?
Ich persönlich habe mich schwer überlegen, ob ich überhaupt mitmachen will. Ich habe einen riesen Frust, dass wir über jeden Stein, der hier zu Huttwil ist, ein Dossier haben. Wir haben planen. Am Schluss ist der Pfupf draussen, das Geld ist draussen und das Zeug, die Planung verschwindet in einer Schublade. Und das lähmt und ich kenne einfach zu viele Leute, die sagen, ich mache nie mehr etwas für die Gemeinde.
Wir haben in Huttwil, in dieser halt kleinen Gemeinde, haben ganz Haufen Unternehmer Angst, dass sie dann keine Aufträge mehr bekommen, dass sie den vertäuben, dass sie diesen. Und das ist einfach, das Huttwil ist so ein bisschen zu kleinräumig, oder? Man ist total in Konkurrenz zueinander. Und jeder hat ein bisschen Angst vor dem anderen. Und dann kommt natürlich noch Neid und Missgunst, wenn er einen grossen Erfolg hat. Dann kommt natürlich schon wieder der, der ihm ein bisschen etwas wegnehmen will oder nicht mal gönnen oder so. Es ist einfach alles ein bisschen kleinräumig und ein bisschen kleindenkig. Also.
Wir haben es gehört, die Behörden kommen nicht gut weg bei der Bevölkerung oder zumindest bei jenen, die etwas ändern möchten. Ist denn diese Kritik gerechtfertigt?
Ich würde sagen, ja und nein. Der Gemeinderat wird ja von der Bevölkerung gewählt. Die Bevölkerung hat es also auch in der Hand, die Zusammensetzung zu ändern. Es ist aber schon nicht so, dass die Gemeinderäte einfach alles abblocken, was aus der Bevölkerung kommt. So ist BDP-Gemeindepräsident Walter Rohrbach die treibende Kraft hinter dieser Städtli-Werkstatt mit der Berner Fachhochschule und der Bevölkerung. Er hat das Problem der Leerstände erkannt und will es anpacken. Nur Walter Rohrbach ist eben nur einer von 7 Gemeinderäten. Längst nicht alle sehen die Situation so wie er. Das habe ich deutlich herausgespürt bei meinem Besuch in Huttwil.
Ja, das tönt nach einer schwierigen Position, in der sich der Gemeindepräsident da befindet. Hören wir mal, ob das auch im Gespräch mit ihm zum Ausdruck kommt.
Herr Rohrbach, ein Vorschlag, der präsentiert worden ist. Die Gemeinde soll zunächst ein Planungsmoratorium verhängen oder einen Baustopp sogar zur Bekämpfung der Leerstände. Was denken Sie, würde das vom Gemeinderat und der Bevölkerung mitgetragen?
Ja, das ist sicher nicht das Problem, dass es nicht mitgetragen würde von der Behörde wie von der Bevölkerung. Das Problem oder die Herausforderung ist sicher ganz eine andere. Das ist mit diesen Reglementen und diesen Gesetzen. Ja, die können wir einfach nicht von einem Tag zum anderen verändern oder umgehen.
Aber man könnte einen politischen Vorstoß lancieren, zum Beispiel, um es zu ändern.
Ja, das ist sicher der Fall in der nächsten Ortsplanungsrevision. Die ist angedacht in der nächsten Legislatur. Und die nächste Legislatur beginnt in Huttwil 2021. Und in dieser Legislatur soll dann die ganze Ortsplanung einmal neu angeschaut werden. Und da kann man dann frühzeitig Einfluss nehmen.
Ein Vorschlag war ja auch zu hören, dass die Gemeinde mehr in die Altstadt investiert, im Zentrum, dass dort leerstehende Liegenschaften aufgekauft werden und renoviert werden. Wäre das finanziell überhaupt machbar für Huttwil?
Ja, die Gemeinde Huttwil ist leider, wie viele Berner Gemeinden auch es sind, wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet, wir haben ein Defizit und für die Huttwil wäre eine grosse Herausforderung, wenn man sich jetzt also unbekümmert Liegenschaften oder Baugrundstücke kaufen würde, dann kommt das vielleicht bei der Bevölkerung dann auch nicht gut an.
Wie sehen Sie das als Gemeindepräsident? Gibt es überhaupt Handlungsbedarf, die Leerstände? Ist das ein Problem für die Bevölkerung?
Das ist sicher ein Problem. Also ich werde auch auf der Straße angesprochen, was macht ihr jetzt gegen den Leerstand? Was macht ihr? Macht ihr Baustopp? Also das ist die Bevölkerung, die leidet, in dem Sinn leidet die mit. Also die sieht das Problem und sie ist auch nicht erfreut, wenn neue Gebäude erstellt werden. Und dann werden wir schon kritisch hinterfragt, warum tut ihr nichts? Nur, wie gesagt, wir haben praktisch Handschellen. Was bewilligt ist, ist nun einmal bewilligt. Wir können das nicht verändern, auch wenn das die Bevölkerung auch nicht will. Sie muntert uns einfach auf, den Bau ein wenig zurückzuhalten.
Was ist denn jetzt Ihr Fazit nach diesen Workshops mit der Fachhochschule? Dieses Format, wenn man die Bevölkerung mit einbezieht, denken Sie, das ist ein Format, das Zukunft hat, oder besteht die Gefahr, dass die guten Ideen jetzt versanden?
Das wäre das Dümmste, was passieren könnte, wenn die guten Ideen, die zusammengetragen wurden, jetzt also versanden würden. Die Berner Fachhochschule, sie sind nicht Huttwiler, oder? Sie sind externe Leute. Und die haben eine Art carte blanche. Also die können mit der Bevölkerung ganz in eine andere Kommunikation treten, als wir Behördenmitglieder das tun. Und die bekommen auch andere Antworten und andere Informationen, als wir Behördenmitglieder diese erhalten. Und wenn man jetzt dieses nicht ernst nimmt, also diese wertvolle Arbeit, die Berner Fachhochschule im letzten Jahr geleistet hat. Wenn wir die nicht ernst nehmen, ja, dann ist uns Berndeutsch gesagt auch nicht zu helfen. Doch, wir wollen das ernst nehmen und dort, wo wir Möglichkeiten sehen, diese auch umsetzen und einen neuen Weg gehen.
Sagt also Walter Rohrbach. Lorenzo Bonatti, wie interpretieren Sie denn diese Aussagen des Gemeindepräsidenten?
Nun, ich finde, die Zerrissenheit von Walter Rohrbach, die drückt bei seinen Äußerungen deutlich durch. Er verteidigt zum einen den Gemeinderat gegen den Vorwurf der Untätigkeit. Er verweist auf die angespannten Finanzen. Da ist er ganz Gemeindepräsident. Doch es kommt eben auch seine Haltung als besorgter Bürger zum Ausdruck. Walter Rohrbach möchte die Ideen aus der Bevölkerung umsetzen. Nur eben dafür braucht er auch die Unterstützung der anderen Gemeinderäte.
Und was denken Sie, kommt Huttwil aus dieser Abwärtsspirale, die leeren Wohnungen ausgelöst haben, wieder heraus?
Wenn das Problem anerkannt wird und wenn sich die Meinung durchsetzt in Huttwil, dass dagegen etwas getan werden muss, mit konkreten Projekten aus der Bevölkerung, dann ja, dann sehe ich viel Potenzial, gerade auch für die schmucke Altstadt von Huttwil. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Vorstöße und Ideen aus der Bevölkerung auch umgesetzt werden von den Behörden. Wenn es dann um radikalere Massnahmen wie ein Baustopp oder ein Planungsmoratorium geht, da bin ich eher skeptisch. Huttwil ist tief bürgerlich und auch etwas konservativ. Da dürften solche Eingriffe von Seiten der Behörden einen schweren Stand haben. Aber selbst wenn ab sofort keine einzige Wohnung mehr bewilligt würde, dann kommen in den nächsten Monaten und Jahren nochmals fast 200 Wohnungen neu auf den Markt. Wohnungen, die Stand heute eben bereits bewilligt sind. Kurz, der Weg, den Huttwil vor sich hat, der ist steinig.
Besten Dank, Lorenzo Bonatti, für diese Einblicke in die Gemeinde Huttwil. Raumplanung nach dem Bauboom, ein Thema, das nicht nur Huttwil, sondern so manche Schweizer Gemeinde betrifft. Das war's für heute. Wir sind in einer Woche wieder da. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.